wie viel dazugehört, so einen Abend zu veranstalten. Und das Essen, die Bewirtung, Deko, jedes Detail ist einfach so voller Liebe. Vielen, vielen Dank. Ich sage kurz, welche Bücher ich habe, falls jemand ein signiertes mit Widmung mitnehmen möchte. Genau, Zwischen Hoffen und Heimkehr ist gerade rausgekommen. Das ist eine Hilfe für enttäuschte Eltern. Vor allem christliche Eltern, die enttäuscht sind, dass ihre Kinder den Weg des Glaubens nicht gehen und sich selber disqualifizieren oder überhaupt oft als Mutter, vor allem wenn man älter wird, kommt manchmal die Frage, was habe ich bloß falsch gemacht? Und da komme ich ein bisschen dagegen. Es ist ein Buch einfach von der Zuversicht, die wir haben dürfen, auch in dem Bereich. Was habe ich sonst? Ich habe eine kleine Serie von Frauen aus dem Alten Testament. Wer entdecken möchte, wie relevant und aktuell diese Geschichten im Alten Testament sind, manche werden von Ihnen gehört haben, die Ruth, und dann kommt die Lea, die Tama und die Rahab. Bekannte Figuren im Alten Testament, die haben alle eines gemeinsam, jede Geschichte fängt mit einem gebrochenen Herz an, hinfallen. Aufstehen. Eigentlich hätte ich jede von diesen Frauen auch nehmen können als Thema heute Abend. Ehrlich gesagt, jede Geschichte in der Bibel hat irgendwas mit Aufstehen, Weitergehen, Krone richten zu tun. Dann habe ich die Biografien, meine Kindheit in Afrika. Mein Onkel war bei den Eskimos, hat die Bibel übersetzt für die Inuit. Und wie gesagt, die Romane, da gibt es die Geschichte von Lady Harriet of Mattingly Hall. Ich wollte schon als Kind irgendwann eine Geschichte schreiben, wo nicht irgendeine junge Blondine die Heldin ist, sondern eine alte Frau, die so tut, als ob sie dement ist, aber sie ist es nicht. Die ist sauschlau. Das ist Mattingly Hall und dann Cornwalls Sage, da geht es viel um Missbrauch, fromme Fassade, Heuchelei. Die kleinen Leute, die irgendwann die großen, mächtigen entlarven. Und dann hier die neue Jahreslosung und Leidenschaft in einer kalten Welt ist für Mitarbeiter in Gemeinden, da geht es um Trends im Leib Christi, braucht man unbedingt ein Schlagzeug, muss man das, muss man jenes, muss eine Gemeinde cool und trendy sein, soll es die alten Lieder sein, ist ein bisschen unsere Geschichte, auch sehr viel Zerbruch dabei. Und last but not least, die Kinderbücher sind sehr, sehr lustig, das ist Kringel der Regenwurm, du hast dich sicher immer gefragt, wie der Regenwurm in die Arche Noah kam. Mich hat diese Frage geplagt als Kind. Ich habe es rausgekriegt. Akku war mein Lieblingshaustier in Afrika. Meine Eltern, meine Mutter hatte jedes Tier, das irgendwie abgelehnt war und niemand anders haben wollte, brachte sie mit nach Hause. Akku, der Graupapagei, war einer davon. Die können gut reden. Das sind die eine rote Feder haben hinten. Und die können so gut reden, dass du dir die nicht vorstellen kannst, dass sie nicht verstehen, was sie sagen. Und dieser hat uns so viel, er war schon 60 Jahre alt, als er zu uns kam. Er war zerrupft, niemand anders wollte ihn haben, er konnte fluchen wie der Weltmeister. Und so habe ich, seine Geschichte ist hier drin, hier habe ich so eine Kindergeschichte über ihn gemacht, bald eine Fortsetzung. Genau, also da ein paar Sachen, ich signiere natürlich auch gerne und mit PayPal kann man auch bezahlen. Ja, unser Thema, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Wie schon gesagt, ich habe einmal das Thema gestellt gekriegt, könntest du etwas dazu sagen? Und mein erster Gedanke war, oh Klischee, das kommt aus so Trinkbecher und es gibt T-Shirts dazu. Und es ist das, was die Queen immer sagt, Hauptsache weiter, auch das wird vorbeigehen, aufstehen, weitergehen. Und dachte ich, eigentlich die Bibel ist eine einzige Geschichte von hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das ist das Evangelium in einem Satz zusammengefasst aus dem Volksmund. Ich dachte, yes please, das machen wir. Und so habe ich dann diese Gedanken entwickelt und wie gesagt, das könnte man als Schablone auf fast jede Bibelgeschichte legen, das werden wir sehen, ich werde eine Ostergeschichte nehmen heute Abend. Es halt ein bisschen, kann man mich hören bis nachhin? Halt es nur hier oder ist es bei euch? Wenn es nur hier ist, ist es nicht schlimm. Hauptsache ihr hört mich, ich muss mich nicht hören, obwohl es gut ist, wenn ich mich höre auch. Genau, vielen Dank, gell, für deine Arbeit da an der Technik. Wie schon gesagt, das war unsere Geschichte. Das Hinfallen fing an, als wir, nachdem wir eine idyllische Kindheit in den südlichen Ausläufen der Sahara-Wüste, ich meine, ruhiger geht's nicht, wenn man Ruhe sucht für sein Leben. Die einzigen Medien, die wir hatten, war ein Telefon. Und das hat nur einmal in 20 Jahren geklingelt und auch das war aus Versehen. Es war eine dieser, wie in den Filmen, so diese kurvigen, so. Ich kann mich erinnern, wir haben uns nie gefragt, warum das Ding da steht. Das kam, wir dachten, es ist normal, dass wir ein Telefon haben, das nie klingelt. Es ist komisch, was alles normal ist, wenn man es nicht anders kennt. Und wir hatten keine Spielsachen, also es gab natürlich kein Fernseher, kein Kino, kein nichts. Und was macht ich? Ich habe meine Schüler immer, ich war übrigens Lehrerin an der Freien Evangelischen Schule viele Jahre lang, mein Mann ist Pastor und wir haben 4 erwachsene Kinder, 12 Enkelkinder, nur das reinzuwerfen. Ich habe über mein Leben in Deutschland nichts erzählt. Genau, und ich frage meine Schüler immer, ist es gut oder ist es schlecht, wenn du keinen Playmo hast? Legos hatten wir später, Duplos gab es damals nicht, Knet hatten wir und Pfeifenputzer. Kennt ihr die noch? Da hat man Puppen gemacht und Stoffreste, weil meine Mutter immer unsere Kleider selber genäht hat. Und die Schüler überlegen sich immer und sagen, doch gut, warum? Weil man selber sehr, sehr viel dazu denken muss. Wir haben es von den afrikanischen Kindern gelernt, was sie aus Müll alles gemacht haben. An ziemlich aufwendigen Spielsachen. Und wir haben gesammelt und gesammelt und gesammelt. Es steckt immer noch in mir drin, wahrscheinlich weil wir nicht so viel hatten. Es fällt mir so schwer, Dinge wegzuschmeißen, auch wenn ich weiß, ich brauche sie nie wieder in meinem Leben. Ein Umzug ist für mich ein Horror. Wir haben uns auf 65 Quadratmeter reduziert letztes Jahr. Oh. Aber irgendwie überlegt man das und muss weg mit dem Zeug und dann denkt man doch nicht so viel drüber nach. Wir haben alles Mögliche gesammelt. Meine Schwester wusste schon mit 5, dass sie Ärztin werden will und sie ging nie spazieren ohne eine Plastiktüte, in der sie alles Mögliche gesammelt hat. Meistens waren das Kadaverreste von Tieren, ausgetrocknete Käferhüllen, alte Knochen und Schlangenhäute. Das war unser Spielzimmer. Wir haben die dann in Schatzkisten gelegt auf Watte und wir hatten Sammlungen von alten Knochen. Ich habe Seifenstücke gesammelt, das war meine große Leidenschaft, bis heute mag ich Seife. Alles, was so schön riecht, wahrscheinlich als Ausgleich für diese stinkende Sammlung von meiner Schwester. Stoffreste-Kollektionen, wir hatten eine Rennbahn für Kakerlaken, wir hatten ein Krankenhaus für Fliegen. Das war auch nötig, weil das gefährlichste Tier in Afrika, gibt sicher hier ein paar Afrika-Fans oder schon da war, ist nicht der Löwe oder Büffel oder so, es ist die Mücke. Mehr Leute sind an Malaria gestorben, die ersten Missionare, die dahin sind, als an jede andere Krankheit. Also da musst du ganz treu dein Daraprim-Tablet alle 2 Wochen schlucken. Und dann wurde besprüht mit Gift, bevor wir ins Bett gingen, Moskitonetz runter und dann diese Giftsprühe, das inzwischen verboten ist. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt leben, so viel. Die hat die Mücken getötet, aber nicht die Fliegen. Die Fliegen waren immer halbtot. Wir haben sie alle angesammelt, nachdem der Houseboy alles besprüht hatte. Meine Schwester, da hat sie ihr Herz für Patienten bekommen, hat die Fliegen, die Halbtoten, in kleine Schächtelchen gelegt, auf Watte. Und dann, das war unser Fliegenkrankenhaus. Einige haben es überlebt, waren sehr dankbar. Wir hatten ein Schwimmbecken für Kaulquappen, wir hatten eine Eidechsenschule. Ein Erholungsheim für zerdrückte Käfer, davon gab es auch viele. Unsere Fantasiewelt hatte kein Ende, es war Pipi Langstrumpf. Ich kann mich, meine Haupterinnerung an diese Kindheit ist, wie viel gelacht wurde. Wie viel gelacht wurde. Wisst ihr warum? Weil wenn Besuch kam, du wusstest nicht, ob du sie wieder siehst jemals. Die Beziehungen waren viel enger. Auch bei meinem Onkel in der Arktis, ihr Abschiedsgruß war nicht auf Wiedersehen, war, falls wir uns wiedersehen. Und das macht was mit Beziehungen, das macht sie viel wertschätzender. Die Abschiede sind viel tränenreicher. Die Begrüßung, das fällt mir jetzt in Wohlstandsländern auf, dass das ein bisschen abhanden kommt, wenn man nicht mehr erlebt, wie kostbar Beziehungen sind und wie schnell es war. Wir wussten oft bei Abschieden nicht, ob wir uns jemals wiedersehen. Es war ein nicht ungefährliches Leben. Vor allem als der Sturz kam, Bruchlandung, hinfallen. Über Nacht war die Idylle vorbei. Marschierende Soldatenfüße, Krieg passt überall, auch ohne Telefon und so. Machetes, Schusswaffen gab es. Ein Stamm gegen den anderen. Der Stamm, der verfolgt wurde, die hießen die Igbos. Davon gibt es viele in Deutschland inzwischen. Die kamen aus dem Osten Nigerias nach Norden, waren intelligente, fleißige Leute, waren von katholischen Schwestern christlich sozialisiert worden. Und dann gab es einen Knall, da war Neid und ach, die uralte Geschichte. Aber da werden wir sie einfach los. Unser Unglück war, dass mein Vater 180 Igbos in seiner Firma hatte, die seine Mitarbeiter waren. Und dann von dieser Idylle über Nacht auf einmal ein fieberhaftes Rennen, um Menschenleben zu retten, ohne zu wissen, ob man selber heil durchkommt. Das war Afrika der 60er Jahre. Und das, wie ich vorhin erzählt habe, hinfallen, das kannten wir sehr gut. Wir kannten das sehr gut schon als Kinder. Das Aufstehen war etwas schwieriger. Und da haben wir einen tiefen Trost in diesem Buch gefunden. Wir haben die Bibel entdeckt als kleine Kinder schon, als junge Kinder. Psalm 91 war unser Psalm in der Zeit. Unter dem Schutz des Höchsten werde ich in Sicherheit sein. Wir haben es beim Beerdigung von meinem Vater vorlesen, von meiner Tochter vorlesen lassen vor 7 Jahren. Und dann immer mehr. Ich meine, es ist nicht nur... Ein Hinfallen muss nicht so dramatisch sein, wie es bei uns war am Anfang. Es gab viele andere Stürze. Das war der erste aus vielen. Und in der Bibel haben wir entdeckt, wie man wieder aufsteht. Auch nach den schlimmsten Traumas, dass es immer weitergehen kann mit der Hilfe Gottes. Und ein paar Gedanken heute, warum das so praktisch sein kann. Und ich möchte es anhand von einer kleinen Geschichte, die viele kennen werden, und wenn nicht, ist nicht schlimm, ich lese es vor. Es ist bekannt, es gibt ein berühmtes Gemälde dazu, von einem der großen Maler. Und das finden wir, es ist eine Ostergeschichte. Wir gehen jetzt Richtung Ostern, nächstes Wochenende. Und vielleicht wird diese Geschichte irgendwo auftauchen in deinem Umfeld. Es fängt an, es ist in Lukas 24. Zwei von ihnen, das sind zwei Freunde von Jesus, gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus. Zwei von ihnen gingen an diesem Tag, es war ein ganz besonderer Tag, es war Sonntag nach der Kreuzigung. Es war das, was wir feiern werden, Sonntag in einer Woche. 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Also sie laufen von Jerusalem los und etwa 11 Kilometer muss das gewesen sein zu ihrem Dorf. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Was hatte sich zugetragen? Karfreitag. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Und ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Sie gehörten zwar zu seinem Freundeskreis, aber wahrscheinlich war er der Letzte, den sie erwartet haben. Und es war dunkel, es war Dämmerung, sie waren extrem traumatisiert nach allem, was sie erlebt hatten und kamen nicht drauf zu fragen, wer ist dieser Mann, der mit ihnen läuft. Er outet sich auch nicht, so ein bisschen lustig eigentlich. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt, als ob er nicht wüsste. Aber manchmal, wenn Gott uns Fragen stellt, ist, weil er uns Informationen über uns geben möchte und nicht, weil er Informationen von uns braucht. Er wusste ja alles. Sie blieben niedergeschlagen stehen. Es geht ihnen schlecht. Hinfallen. Innerlich liegen sie schon am Boden. Wir werden sehen, warum. Einer von ihnen, kann sein, dass sie zwei Brüder waren, wissen nicht, wie sie miteinander verwandt waren, antwortete und sprach zu ihm, Moment mal, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen. Und er ganz unschuldig, was denn, erzählt uns, erzähl mir. Und sie sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihm die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Hinfallen, zerbrochene Träume, Enttäuschung, Und es war eine tiefe Enttäuschung. Warum? Alle Hoffnungen lagen auf diesen Jesus von Nazareth. Die Juden damals lebten unter einer ganz grausamen Fremdbesetzung. Die Römer waren wirklich fies. Wenn du Glück hattest, ein paar Groschen nach Hause zu bringen, an den Sperren vorbeizukommen, wo die Steuer eingetrieben wurde, immer viel, viel mehr als nötig war. Manchmal wurde mehr Steuer eingetrieben, als du verdient hattest. Armut, soziale Not, Demütigung ohne Ende und wehe dir, wenn du dich beklagst. Dann wurdest du erinnert innerlich an diese Foltergeräte, die öffentlich außerhalb von jeder Großstadt da waren, wo menschliche Überreste in verschiedenen Stadien der Verwesung hingen, wo es stank und wo die Geier kreisten. Das war römisches Reich. Wir als Kinder, wir waren die Asterix-Generation. Die Ömer, die waren Witzfiguren für uns. Wir haben uns gekleidet wie Römer. In England, in meinem Internat, war in der Nähe von Bath, das ist so eine Stadt, wo die besten erhaltenen römischen Bäder sind. Die konnten was, Fußboden, Bodenheizung. Und also vieles, Straßen, Wasserstraßen, die waren schlau. Und, aber eines konnten sie am allerbesten und das war Grausamkeit. Das war den Menschen ein Ende zu machen. Ganz grausam, die es gewagt haben, ihre Herrschaft in Frage zu stellen. Und diese Kreuze, es waren nicht schöne Schmuckstücke, wie wir sie heute haben, die waren so abstoßend und abschreckend, dass die römischen Elite, man durfte das Wort Kruzit nicht laut sagen, die haben sich gleich übergeben. So grausam war eine römische Kreuzigung. Und das haben sie gerade hinter sich. Das haben sie gerade gesehen am Freitag. Nicht nur irgendeine Kreuzigung, schlimm genug. Ihr bester Freund. Der Mann, auf den sie alle Hoffnungen gesetzt hat. Wenn es einen gibt, der diese Römer vertreiben kann und Israel wieder zu Glanz und Gloria bringen kann, dann der, die Menschen fraßen ihn aus der Hand. Er hatte gerade eine Todesauferstehung hingekriegt. Blinde Augen, lahme Beine, das hatten sie gesehen. Und damals musste man nicht diskutieren, ob das wirklich passiert ist oder nicht. Die wussten, dass es passiert war. Auch die wir die Augenzeugenberichte lesen. Wer war dieser Jesus? Endlich mal, ihr könnt euch vorstellen, die Träume auf Hochtour aufgepeitscht und die Jünger waren gerade dabei, Personalentscheidungen zu machen. Also wenn Jesus den Thron besteigt, Römer packen ihr Koffer, das war für sie ganz konkret. Palmensonntag, gesegnet, der kommt im Namen des Herrn. Das war der messianische Einmarsch. Und die haben 100% haben sie sich darauf eingestellt, dass der Thron in Jerusalem das Ziel ist. Und dann sie rechts und links und drumherum im Glanz des messianischen Zeitalters. Sie lebten in einem total anderen Narrativ, das vergessen wir oft. Wieso sie so schockiert waren. Und dann wird er gefangen genommen. Und er versucht, sie darauf einzustellen und zu vorbereiten, ey Leute, das ist eine andere Art von Reich, das ich hier bauen will. Es ist nicht mit Macht und mit Schwert und mit Horror und mit Demütigung, es ist ein ganz anderes Reich, das unter euch, es ist liebt einander, es ist verzichtet, nicht nimm, sondern gib, es ist ganz andere Spielregeln. Die wollten nicht hören. Und es ist erstaunlich, wenn man die Geschichte liest, wie oft Jesus versucht hat, ihnen zu sagen, du, das Ende. Es gibt schon Plätze rechts und links, erinnert ihr euch an die zwei, die schon das Personal, wer wird der Vize sein, wer wird der Schriftführer sein, wer sitzt im Vorstand, so. Die waren schon so weit und Jesus sagt, seid ihr bereit, den Kelch zu trinken, den ich trinken möchte, wenn wir vielleicht diese Texte hören in den kommenden Tagen. Und dann sagt er, ja, es gibt schon Plätze rechts und links, aber die sind nicht Throne, liebe Kerle, sind vertikale Folterinstrumente. Wollt ihr das wirklich? Das haben die alles durchgemacht. Wir hatten so gehofft, dass der war, hinfallen, Träume kaputt. Was würdest du schreiben, wenn du schreiben würdest, ich hatte so gehofft, Punkt, Punkt, Punkt. Da gäbe es so viel. In meinem Leben auch, in deinem. Ich hätte so gehofft, dass die Krebsdiagnose meiner Mutter nicht in den Tod. hineinmünden würde, dass es nicht bösartig sein würde. Es hat unser Leben auch sehr gekennzeichnet, diese Krebsgeschichten, weil Diagnose, paar schlaflose Nächte, Entwarnung, Chemotherapie, Haare weg, Haare wachsen wieder, wieder Entwarnung, wieder alles okay, wieder Diagnose. Bei meiner Mutter ging es 8 Jahre lang. Diese elende Tretmühle, eine Krebskrankheit. Vielleicht sitzen hier liebe Frauen, die das entweder selber erlebt haben oder im eigenen Umfeld. Ich hatte so gehofft, dass das abgeirrtes Kind zurückkommt, wieder mit mir redet. Ich hatte so gehofft, dass die Ehe wieder zusammenkommen würde, dass die Freundschaft erhalten bleiben würde. Es tut auch weh, oder? Wenn du dachtest, das ist eine Freundschaft und auf einmal meldet sie sich nicht mehr und du weißt nicht, was du falsch gemacht hast. Oder dass die Depression weggehen würde. Oder dass die Gemeindekrise wieder gut werden würde, dass die in Versöhnung geschehen würde. Jeder hätte sicher ihre eigene Geschichte. Ich hatte so gehofft, dass ich die große Liebe finden würde. Dass das die große Liebe gewesen wäre, ist sie doch nicht. Dass ich endlich mal ein Kind habe, dass ich endlich mal ein Enkelkind habe. Also die Liste ist endlos. Was haben die gehofft? Ja, dass die Römer vertrieben werden, dass wir endlich aufatmen können. Wie geht die Geschichte weiter? Also das, da haben wir das Hinfallen. Das Tolle ist am Wort Gottes, das Tolle ist an Gott selber. Wenn du hinfällst, fällt er ein Stück mit. Wenn du da auf dem Boden liegst, dich rumschaust, du findest ihn. Wenn du suchst, wenn du betest, er ist nicht über dir und schaut herab und sagt, was machst du da unten? Nee, er ist neben dir. Vielleicht liegt seine Hand auf deine Schulter, wenn du lang genug wartest und glaubst. So hier. Und wie ihn die hohen Priester, unser Obersten, verurteilten, ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass der, der sei. Doch bei all dem ist es heute der 3. Tag, seitdem dies geschehen ist. Also Sonntag. Auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Die ersten Gerüchte kursieren, dass sein Leiche nicht gefunden wurde in der Gruft. Aber, und das ist auch ein bisschen lustig, weil es nur Frauen erzählt haben. Wissen wir nicht, ob das stimmt. Damals durften Frauen nicht mal bei Anhörungen aussagen. Also emotional, so Drama Queen, so dramatisch. Wir wissen nicht, ob es wirklich stimmt, was die sagen. So, Mann, Jesus war ganz anders in seinem Umgang mit Frauen. Also Frauen, ich finde es ein bisschen lustig, dass Gott absichtlich die Frauen erzählen lässt. Wichtig. Die kamen und sie sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln, eine typisch Frau, Erscheinung von Engeln gesehen haben, die sagen, dass er lebt. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft, also die Männer kamen, und fanden es tatsächlich so Überraschung, wie die Frauen das gesagt hatten. Also Überraschung, habe ich eingefügt. Aber das hört man hier ein bisschen raus. Was, die Frauen hatten recht? Kann nicht sein, deshalb sind sie so verwirrt. Er sprach zu ihnen, so lustig, ihr Unverständigen. So lieb gemeint, bisschen neckisch. Und im Herzen zuträge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Das war Jesu Art zu sagen, ich habe es euch doch gesagt. Ihr hättet das eigentlich wissen können, aber sehr liebevoll ausgedrückt hier. Was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus das Leiden in seine Herrlichkeit hineingehen? Sprich, liebe Jungs, es läuft alles nach dem Plan. Also wenn ihr zugehört hättet, würdet ihr das wissen. Wenn ihr die Bibel gelesen hättet, wärt ihr nicht so überrascht. Und tatsächlich, ich mache ja einen Podcast, habe ich vergessen zu sagen, Start in den Tag. Und ich fing das an, ich wusste nicht mal, was ein Podcast ist. Ich musste meinen Sohn fragen. Also ich gehöre zu der Generation, die immer noch mit Papier und Stift gearbeitet hat. Und dann live gesprochen hat, ohne Aufnahme an YouTube und so. Und es ist, ihr wisst, was ein Podcast ist, besser als ich wahrscheinlich. Ich habe geguckt, was es in kirchlichen Podcasts gibt, so, um rauszufinden, was sie da von mir wollen. Und die Titel haben mich fasziniert. Warum Jesus' Tod unnötig gewesen wäre? Hä? Das ist ein christlicher Podcast. Warum das Alte Testament zu uns nichts mehr zu sagen hat heute? Hä? Warum Christus gar nicht vorkommt im Alten Testament, das war es für mich. Ich mache einen Podcast. Ich nehme ihre Titel und ich sage genau das Gegenteil. Und das war vor 5 Jahren, ich bin immer noch dabei. Christus ist überall im Alten Testament. Vom ersten, nach dem Sündenfall, im Garten Eden, wo Adam und Eva in Sünde gefallen sind, fängt Ostern schon an. Da fängt Gott schon an, Moment mal, die Welt gebrochen, die Welt dunkel geworden, die Welt getrennt von ihrem Schöpfer, das kann nicht gut gehen, aber wir werden sie zurückerobern. Das ist Ostern. Wir holen sie zurück. Wir holen die Kinder zurück, die davon gelaufen sind, in die Irre gegangen sind, völlig kaputt und gebrochen sind. Wir holen sie zurück. Und wir werden ihnen helfen, wieder aufzustehen und heil zu werden. Was macht Jesus? Er geht gar nicht auf ihre Fragen ein, gar nicht auf ihr Trauma ein. Er tadelt sie ein bisschen und wechselt das Thema. Und das ist sehr wichtig. Er erzählt ihnen. Er fing an, wir lesen, und in seine Herrlichkeit. Und von Mose ist dann vom Anfang an eigentlich. Mose hat ja auch 1. Mose die Schöpfungsgeschichte geschrieben. Von Mose anfangend fing er an, in allen Propheten, das sind Jesaja, Jeremia, Co. und alles, was im Alten Testament los ist, die Geschichten, die ihr vielleicht noch kennt, auch die, die keine Bibel lesen. David und Goliath kennt man, Arche Noah kennt man. Und ein paar der Helden kennt man auch heute, die Psalmen, Psalm 23. Haben die meisten von uns in der Schule, der Herr ist mein Hirte, auswendig gelernt. Und also man kennt die Geschichten ein bisschen. Und von Mose allen Propheten anfangend, ach der Durchzug durchs Rote Meer, die Plagen Ägyptens. Das ist so Klassiker in Rallye-Unterricht, hoffentlich immer noch. Und in allen Schriften das, was ihn betraf. Also es ist so ein Theologiestudium, das er kurz mit ihnen macht. So eine Turbo-Bibelschule sozusagen. Ihnen zu erzählen, warum Ostern nötig war, liebe Ladies, und es ist nicht wegen der Schokoladeneier. Und die Suche nach, meine Enkelkind in Berlin haben geschrieben, bitte bring viele Schokoladeneier mit, wir machen Eiersuche. Und so habe ich zurückgeschrieben, dann ihr versteckt die Eier und wir suchen sie, oder? Nee, andersrum. Hasen sind auch nett. Gar nichts mit Ostern zu tun eigentlich. Auch wenn ich ein Fan von jeder Art von Schokolade bin, ob in Hasen oder Nikoläuse oder Ostereier, was auch immer. Was für eine Tragödie, dass wir Ostern reduziert haben. Auf die Blumen, auf den Schmuck und auf die Schokolade. Hier ist der eigentliche Grund, alles mit mir und dir zu tun. Erklärte ihnen in allen Schriften, warum er sterben musste. Warum musste er sterben? Weil, liebe Freunde aus Amos, die Römer sind nicht das Problem. Und das lesen wir im Alten Testament, Herodes war nicht das Problem, Pharao war nicht das Problem. Die Feinde Israels waren nicht das Problem. Auch in deinem Leben, wenn die Stürze, das Hinfallen noch so schlimm ist. Es gibt nur eine Art von Hinfallen, wo wir nicht von alleine wieder aufstehen können. Und das ist, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Das ist der Sturz, um den es hier geht. Nicht mal die Krebskrankheit, nicht mal die Depressionen, die Migränen, die Trauer, den Verlust ist das eigentliche Problem. Es gibt nur eine Sache, sagt die Bibel, die eine menschliche Seele endgültig zerstören kann. Und das ist, was die Kirchenväter Sünde genannt haben. Sünde, was ist Sünde? Ist nicht in erster Linie, dass sich jemand umgebracht haben muss. Die Bibel erklärt uns klipp und klar und deshalb ist es keine sehr bequeme Lektüre. Es ist ein bisschen ouch, vor allem für moderne Menschen. In Afrika wusste man, was Sünde ist. In der Arktis, die Inuit haben meinen Onkel angefleht, ihnen von diesem Gott zu erzählen. Warum? In einer Wohlstandskultur, 80 Jahre Frieden, Sicherheit und Reichtum. Wir vergessen so oft, so schnell, dass wir vergänglich sind, dass auch das ein Ende haben wird, dass es eine Ewigkeit gibt. Wir suchen Gott nicht so energisch, weil wir kommen ganz gut ohne ihn aus, ehrlich gesagt. Das ist der Grund, warum die Kirchen nach dem Krieg alle voll waren. Sogar in Reutlingen wurden neue Kirchengebäude, evangelische Kirche, aufgebaut. Jetzt sind sie leer. Die fusionieren alle. Warum? Man spürt nicht mehr diese Buß- und Bettagbedürfnis. Man spürt nicht mehr, ach du meine Güte, wir Menschen, wir sind eigentlich echt fies, ich auch. Und Sünde ist ganz einfach, ich will selber Gott sein. Adam und Eva, ihr könnt es doch alleine, dockt euch ab. Wieso müsst ihr auf das hören, was Gott sagt? Sogar in Kirchen wird das inzwischen gesagt. Was interessiert uns sein Wort, seine Anweisung, die 10 Gebote? Die Seligpreisung interessiert uns nicht mehr. In den Schulen liebe Ethik, liebe alles, nur dieses Buch nicht. Warum denn? war dieses Buch Wahrheit redet über den menschlichen Zustand. Alle haben gesündigt. Deshalb war Jesus nicht bei allen sehr beliebt. Da kam ein Mann, der nicht laufen konnte. Er wurde so durch ein Dach runtergelassen, weil die Mengen auf die Predigt von Jesus gehört haben, die kamen gar nicht durch. Er war behindert, lag da, seine Freunde haben ihn runtergelassen, die haben das Dach abgedeckt. So eine tolle Geschichte. Direkt mitten in die Predigt rein, das muss man sich vorstellen. Die Leute sind völlig empört. Und Jesus sagt zu dem Kerl, unterbricht sein Predigt, ich weiß nicht, bei welchem Punkt er war. Er sagt zu ihm, deine Sünde ist dir vergeben. Peinlich. Jesus, der hat ganz andere Probleme. Guck mal, der liegt raus. Das ist nichts mit Sünde und so. Doch, doch. Sein eigentliches Problem sind nicht die behinderten Beine. Sein eigentliches Problem ist das Herz, das entfremdet ist, das den Vater braucht, die Versöhnung mit Gott braucht. Und dann hat er ihn auch geheilt. Das hat er, da war gar kein Problem, ihn wieder von dieser Liege runterzuholen. Hüpfend, also die Szene muss sowas von dramatisch gewesen sein. Und kontrovers. Dir sind deine Sünde vergeben. Die Pharisäer, die geistliche Elite, wusste, nur Gott kann Sünden vergeben. Entweder ist dieser Mann Gott oder er ist ein Lästerer und ein Gotteslästerer. Und da gingen die Kämpfe los. Jesus hat auch gesagt, hab keine Angst vor denen, die deinem Leben irgendwas antun. Du hast gut reden, Herr. Hab keine Angst vor den Krankheiten, vor der Verfolgung, vor der Trauer, vor der Einsamkeit. Hab Angst vor dem, der euer ewiges Schicksal bestimmt, der euch in die Hölle werfen kann. Krasse Worte. Sprich, der Zustand deiner Seele ist das Allerwichtigste in deinem Leben, wo du die Ewigkeit verbringen wirst und nicht, wo du den nächsten Urlaub verbringst. Das ist dieser Schockeffekt von der Bibel. Hey, diese Welt geht zu Ende, dein Leben geht zu Ende. Wie sieht's mit deiner Seele aus? Und nicht, wie toll ist dein Leben oder wie problemfrei. Das ist Sünde, ist das, was der junge Sohn, da war so diese berühmte Geschichte, die Jesus erzählt von den zwei Söhnen. Der eine büxt aus und ist ein Partytiger, der andere ist der fromme Besserwisser. Beide sind unleidlich. Beide sind verloren. Also er bringt es da auf den Punkt, vielleicht erinnert ihr euch, der eine schmollt draußen, weil er nicht gelobt wird für seinen tollen, der ist ein guter Schwabe, der schafft, schuftet. Nicht verwerflich, die Bibel ist sehr für harte Arbeit, aber er will dafür Lohn haben, er will dafür Anerkennung haben, das ist das Problem. Und beide haben diese Haltung, gib mir, was mir zusteht. Das ist Sünde, haben. Hier, her damit, will haben, neidisch auf den, der hat und ich nicht hat. Warum hat sie und ich nicht? Immer selber Herr seines Lebens sein wollen. Gib mir, was mir zusteht. Sünde ist, wenn ich immer beachtet werden will. Findet ihr das auch ein bisschen nervig, wenn Leute immer beachtet werden wollen und du hast nicht genug Beachtung, um ihnen das ständig zu geben? Immer im Mittelpunkt stehen, immer Recht zu haben. Da kennt ihr sicher Leute, die immer Recht haben, auch wenn sie nicht Recht haben, da nickt einer. Boah, sind die nervig. Die manipulieren. Ich muss die glücklich machen. Ja, ihr seht, das ist nicht nur Mord und Totschlag. Es ist in uns allen. Und da fängt Christsein wirklich an, ist, wenn ich das erkenne. Früher hat man in der Kirche jede Woche gebetet. Kyrie eleison, Herr, hab Gnade, hab Erbarmen. Mit dem Gebet fängt Christsein an, nicht mit irgendeinem Ritual in der Kirche, nicht mit deiner Taufe als Kind, nicht mit deiner Konfirmation, auch nicht mit deinem Bibellesen, Taufe, was auch immer. Die Bibel sagt klipp und klar, das einzige Christsein, das wirkliches Christsein ist, ist diese Herzensänderung, die Bibel nennt es Buße, umkehren, sagen, ich höre auf mit meinem eigenen Programm. Gott, wo bist du? Ich will dich. Ich will dir begegnen. Wenn es dich gibt, manchmal ist das das beste Gebet, wenn du gar nicht glaubst, dass es Gott gibt. Frag ihn, ob es ihn gibt. Er ist sehr gut darin, sich zu offenbaren. Und wenn du das Buch anfängst zu lesen, mein Mann fing an, das Neue Testament zu lesen, mit der Absicht, bestätigt zu werden, dass es alles Quatsch ist. Am Ende der zweiten Lektüre war er Christ. Er war ein militanter Atheist, er war diese Art von Atheist, der beweisen will, dass er Recht hat. Und irgendwann hat er gedacht, naja, die erste Quelle, Literatur soll man schon gelesen haben. So kaufte sich ein neues Testament für 2 Pfennig auf der Flohmarkt, um das einfach mal abzuhaken. Das war schlecht für seinen Atheismus. Er wurde Christ. Seine Mutter lachte ihn aus und sagte, Mann, schau mal, wie viele Stunden das dauert. Morgen überlegst du es anders. Sie ist ein bisschen sauer, dass es nach 45 Jahren immer noch andauert. Das ist überzeugend. Wir singen viele Lieder zu Weihnachten und Ostern über Rettung. Christ, der Retter, ist da. Aber die Freude kommt nicht so richtig auf. Wir singen Lieder voller, die pulsieren mit Freude und Begeisterung. Warum spüren wir das nicht? Weil wir nicht mehr wissen, wovon wir gerettet wurden. Wovon denn? Jesus, mein Erlöser, freue dich, Welt. Der Retter ist da, der König ist da. Mach hoch die Tür, diese Euphorie, die in diesen, auch den Osterliedern, oh Haupt voll Blut und Wunden. Lies mal Johannes Sebastian Bach, die Bach-Passion. Was für Texte, die triefeln mit Bedeutung. Und manchmal mit richtig, richtig Gänsehaut und zu Tränen bringend. Was hat Paul Gerhardt geschrieben? Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Das ist das Evangelium. Schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Das sind die Gebete, die Rettung bringen. Wenn ich erkenne, wie rettungsbedürftig ich bin. Wenn auf einmal es nicht immer die anderen, so schön über die Sünden der anderen zu reden, machen wir alle gerne. Es fällt viel leichter, als hier anzufangen. Ich habe in ein Kindererziehungsbuch für Mamis geschrieben, wo ich Anekdoten aus meiner eigenen Kindererziehung erzähle. Pechs, Pleiten und Pannen ist kein pädagogisches Buch, ist ein Buch über die Schattenseite. Ich dachte, endlich mal muss irgendjemand schreiben, was alles nicht gut gelaufen ist. Und so dachte ich, all die pädagogischen Bücher, bei mir klappt es nie, dann schreibe ich dazu ein Buch. Meine Jungs haben einmal die Hecke niedergebrannt, die haben Royal Rangers gespielt. Draußen, als Papa am Telefon war, und haben Streichhölzer genommen, verbotenerweise. Wir wussten alle nicht, wie schnell Thuja-Hecken in die Luft gehen können. Wir probiert es ja nicht aus. Das Lustigste war, als ich sie zur Rechenschaft gezogen habe, nachher kam nach Hause, mein Mann hätte die Stellung halten sollen, habe die Jungs gefragt, die hatten Zimmerarrest, was ist da passiert? Das Erste, was rauskam, war, wir sind nicht schuld. Ich dachte, hä? Wer ist sonst schuld? Ach, die Nachbarn hätten ihre Hecke woanders pflanzen sollen. Oder Papa hätte besser aufpassen sollen. Und ich wusste, was als Drittes kommt, wenn ich mich unterbrochen hätte. Die anderen machen das auch so. Das ist es so automatisch. Ich habe mal eine Ausfahrt verpasst im Autobahn, weil ich mich verquatscht habe, eine Freundin. Was kam als Erstes über meinen Mund? Diese blöden Navis heutzutage. Steckst du? Ich nö. Das war Adam. Ich nö. Die Frau. Die Frau. Ich nö. Die Schlange. Und wenn wir anfangen, drüber zu lachen, aber gleichzeitig erkennen, meine Güte, ich bin auch da gemeint. Ich muss nicht nach Afrika oder nach in die Arktis, um zu erkennen, ich bin ein Sünder. Und dann, das ist nur die erste Hälfte. Die zweite Hälfte ist, Jesus kommt und sagt, die Schulden könnt ihr nie abbezahlen. Schickt mir die Rechnung, ich bezahle. Und das Ende dieser Reise ist das Kreuz auf Golgatha. Seht ihr, wie viel das mit uns zu tun hat. Er nimmt die Schulden auf sich. Er stirbt diesen brutalen Tod, weil er dich nach Hause bringen wollte. Und weil er seinen Tisch ohne dich nicht vorstellen könnte. Das ist die Liebe, von der wir singen in dieser Weihnachtszeit. Ich habe meinen Onkel mal gefragt, wie erklärst du das den Inuit, die keine Ahnung haben von der Bibel? Hat mir dieses Beispiel gegeben. Ich muss euch vorstellen, Iglu-Gottesdienst, es tröpfelt vom Dach schon runter. Alle trinken Tee, alle sind versammelt. Jesus erzählte einmal eine Geschichte, liebe Freunde. Ein Mann hatte 2 Söhne. Er hatte viele Felle verkauft. Ein geschickter Jäger, die wollten immer Jägergeschichten. Die Eskimos, die Inuit. Sehr erfolgreich. Erzählt, der jüngere Sohn will weg, ist nicht cool genug. In diesem schönen Iglu, er will in die Stadt. Und er reiste in den Süden, er wurde arm, hatte bald keine Freunde mehr, schlief draußen auf den eiskalten Straßen. Dann kommt er zu sich und denkt, Moment mal, warme Caribou-Felle hatten wir, oder in der ursprünglichen Geschichte, die Mitarbeiter haben genug zu essen. Und ich könnte mich bewerben um eine Stelle bei meinem Papa. Also die vernünftige Geschichte, Entscheidung, die er hätte stellen können. Wir hatten wenigstens zu essen. Wir hatten Caribou-Felle, in die wir uns nachts einwickeln konnten. Er machte sich auf den Weg nach Hause. Eine kurze Pause zum Nachdenken. Was denkt ihr, fragte mein Onkel, wird der Vater ihn zurücknehmen, nachdem er sein ganzes Vermögen verprasst hat und ihn verletzt hat und so viel Böses getan? Soll er ihn zurücknehmen? Ein Raunen ging durch die Reihe. Einige kannten die Geschichte und nickten. Nur wenn er 6 Karibus mitbringt, Pastor, rief ein junger Mann. Genau, so würdest du, so würde ich denken, rief Jack zustimmend zurück. Aber passt auf, so denkt dieser Vater nicht. Er vermisst seinen Sohn so sehr, dass es hier im Bauch wehtut. Die hatten kein Wort für Liebe in dieser Sprache. Könnt ihr euch das vorstellen? 40 Wörter für Depression, Verzweiflung und Angst. Und mein Onkel hatte die wunderbare Aufgabe, ein Wort für Liebe zu erfinden. Wow. Dieser Vater sitzt am Eingang seines Iglus Nacht um Nacht. Er wartet auf diesen Sohn, kann kaum erwarten, bis das nächste Gespann kommt. Bei jeder Ankunft eines Schlittens rennt er aus seinem Iglu. Freut sich mein Sohn bei euch? Habt ihr meinen Sohn gesehen? Er heult, wenn sein Sohn nicht dabei ist. Bei diesem Vater musst du nichts mitbringen, um seine Gunst zu verdienen, auch keine Karibus. Du musst nur sagen, ja, Herr, ich will nach Hause. Er ist auf der Suche nach dir. Immer auf der Suche nach den Kindern, die er verloren hatte. Er macht sich auf, verlässt sein Iglu, stampft durch die Schneewehen, durch die Stürme, durch die eiskalte Nacht, nur weil er dich nach Hause bringen will. Das ist das Evangelium. Nicht, dass wir irgendwelche Taten, das machen, um seine Gunst zu verdienen. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Wir haben gesprochen von den 3 Kreuzen, die auf dem Berg Golgatha standen. Ein Mann, der rechts oder links von Jesus hing in diesen brutalen Qualen, hat begriffen, was hier passiert. Alle haben sich lustig gemacht über Jesus. Du nennst dich Messias und guck mal, wo du gelandet bist. Und Jesus wehrt sich nicht. Einer sagt zu dem anderen, der gelästert hat, suche ich die Geschichte geschwind mal. Wir haben das verdient. Wir haben das verdient. Das ist der erstaunlichste Satz der Bibel, wenn man bedenkt, welche höllische Qualen diese Männer gerade erleiden. Die ziehen sich hoch an diesen durchstochenen Handgelenken. Kaum, es war Erstickungstod. Du durftest nicht sterben, auch wenn du wolltest. Deshalb ging es manchmal 3 Tage, bis sie endlich mal nicht mehr die Kraft hatten, sich hochzulüpfen, um Luft zu holen. Bis Jesus da hochgestolpert ist, die waren froh, wenn sie die Geißelung nicht überlebt haben. So grausam war dieser Tod. Und einer sagt, wir haben es verdient, er nicht. Und dann dieser legendäre kleine Dialog, er dreht sich hin zu Jesus und sagt, denkst du an mich, wenn du in dein Paradies kommst? Jesus sagt, heute sehen wir uns wieder. Wow, er hat es ein bisschen anders gesagt, heute bist du bei mir im Paradies. Dieser Mann hat nichts mehr zu bringen. Er kann kein Technik machen beim Frauenabend. Er kann die Gottesdienststühle nicht stellen, was er sicher machen muss. Er kann keine Bibelschule machen, kein Theologiestudium machen, keine Dekanvorbereitung machen, keinen Gottesdienst vorbereiten. Nichts. Nichts. Er kann nicht mal die Hände falten zum Gebet oder sich hinknien, um zu beten. Nichts. Und Alistair Begg, ein schottischer Prediger, und damit möchte ich auf die Landeschleife kommen, hat mal gesagt in einem Predigt, er stellte sich vor wie dieser Verbrecher, er war wirklich, er hatte Blut an den Händen, er war Mörder, Terrorist, kommt an den Himmel und die Leute da, die ihn kennen, von der er sagt, was machst du denn hier? Du? Hä? Hier? Irgendein Missverständnis? Er sagt, ich weiß es nicht. Und die sagen, ja, hast du wenigstens einen Grundkurs gemacht, so einen Konfikurs in der Gemeinde? Was ist das? Keine Ahnung. Hast du die Bibel gelesen? Nee. Hast du Kinderkirche? Hast du sicher schon einmal gemacht. Trompete gespielt? Posaunenchor? Was ist das? Kennst du den Unterschied zwischen Rechtfertigungslehre und theologische, apokalyptische Endzeit? Ja, wieso bist du denn hier? Bist du konfirmiert, getauft? Mitarbeiten? Hast du für das Rote Kreuz gespendet, für Open Doors? Nee, weiß nicht, was das ist. Ja, wieso bist du hier? Der Mann am Kreuz, der am mittleren Kreuz, er sagte, ich darf kommen. Der da hing, neben mir, sagte, ich darf kommen. Das ist Evangelium. Der Mann am Kreuz sagt, du darfst kommen. Er ist mehr auf der Suche nach dir, als du jemals auf der Suche nach ihm wärst. Meine Suche nach ihm ist mal so nach Tageslaune, Tagesstimmung, abhängig, seine nicht. Solch eine Liebe, er macht das durch, dieser Horror auf Golgatha, nicht wissend, ob du jemals sagen wirst, danke. Nicht wissend, dass wir uns hier treffen heute Abend und Oster feiern miteinander und uns damit beschäftigen, was bedeutet das wirklich. Und das Tolle daran ist, das ist die einzige Kraft, diese Liebe, die ein menschliches Herz ändern kann. Wenn ich mich so geliebt weiß, dass mein Gott im Himmel das für mich macht, hey, nichts toppt dieses Evangelium. Besser wird's nicht. Und da kommt die Freude zurück. Wenn du wie diese Verbrecher und auch für uns, die wir sehr fromm groß geworden sind, wir tun uns schwer zu sagen, ich bin ein Sünder, ich brauche Rettung. Also fromme Leute, der Sohn in der Geschichte von Jesus, der Ältere, der alles richtig gemacht hat, war eigentlich ein bisschen verlorener als der andere, weil er nicht erkannt hat, dass er verloren ist. Das war sein Problem. Alle sind an der gleichen Stelle abhängig von der Gnade Gottes. Was sagen diese Männer zu Jesus? Das ist wahrscheinlich der Inhalt von seinen Reden zu ihnen. Nichts von den Römern, nichts. Sondern der eigentliche Feind ist hier drin, der ist besiegt. Jesus hat die Kugel abgefangen und er hat gesagt, jetzt steh auf, komm und folge mir nach. Und der Rest ist der Abenteuer. Christsein, Kirche, Gemeinde, Sonntag. Ich hoffe, dass du deinen Termin hast mit deiner Gemeinde am Sonntag. Wenn nicht, komm hierher. 10 Uhr, oder? Habt ihr Gottesdienst? 10.30 Uhr, okay. Und diesen Christsein ist Mannschaftssport. Da braucht man die anderen. Ich weiß, hier gibt es tolle Angebote, um dieses Wort kennenzulernen, zu wissen, wie Gott tickt. Auch wie die Jünger da zu hören, warum er sterben musste. Was hat das mit mir zu tun? Ja, alles. Und es gibt ein Lied, da langsam ihre Augen leuchten, die liegen nicht mehr innerlich da auf dem Boden, weil wir lesen, dass sie zu ihm sagen, hey, die wissen immer noch nicht, wer ist. Sie sagen, wir sind fast zu Hause, kommst du mit rein? Es wird dunkel, komm zu uns, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend. Und das ist ein Gebet, das ich viel, viel mehr spreche jetzt, wie früher. Es wird dunkel draußen, Iran, 7. Oktober, Israel, geht mir immer noch so nach. Nicht nur die zwei, Ukraine, unsere Gesellschaft überhaupt, die Probleme, die sich häufen. Es wird dunkel, es wird kalt. Es ist nicht so, wie es früher war. Der Tag hat sich schon geneigt. Hast du manchmal das Gefühl, in welche Welt wachsen meine Enkelkinder auf? Meine Töchter? Meine Söhne? Und dann natürlich sagt er, ich komme gerne. Er geht ihnen mit ihnen rein und dann nimmt er ein Brot. Macht so und auf einmal, hätte es wissen können, das war sein Markenzeichen. Gießt es mit der Wein, gibt ihnen das Brot. Mein Leib für euch gegeben, da fließen alle Stränge dieser Geschichte zusammen. Für dich, damit du aufstehen kannst. Der König für dich, damit du Königssohn, Königstochter werden kannst. Und dann verschwindet er. Und dann kommt dieser eine Satz. Die schauen einander an, nichts mehr mit Depression, nichts mehr, wir haben so gehofft, nichts mehr, die Ömer sind überall rum und die werden uns als nächstes verhaften, sondern brannte unser Herz nicht in uns, als er auf dem Weg zu uns redete, uns die Schriften öffnete, die Kerle sind nicht mehr zu halten, die packen ihr Rucksack wieder und nichts mehr mit Müdigkeit und Trägheit. Die rennen die ganze Strecke zurück nach Jerusalem. Warum? Den anderen zu erzählen. Das ist Mission. Ich bin so erfasst, so ergriffen von dieser Rettung, dass ich es nicht für mich halten kann. Das Interessante ist, die Umstände haben sich nicht geändert. Es wimmelt mit Römern. Überall. Mit Verhaftungs, die Jünger haben sich versteckt, nicht ohne Grund. Nach einer Kreuzigung kommt die nächste. Guckt, mit wem er in Facebook befreundet ist, seine Adressenliste, holt die alle rein und dann geht's wieder los nächsten Freitag. Die hatten mit gutem Grund Angst. Die nicht mehr. Furchtlos rennen sie zurück. Und das ist Aufstehen, Krone Richtung weitergehen, du bist nicht mehr zu halten. Es gab ein tolles Lied, gibt es im Englischen vom Methodistenprediger Charles Wesley, hat viele, viele Lieder geschrieben. Und er hat geschrieben, dieses eine Lied, eine Strophe davon. Long my imprisoned spirit lay, lang lag mein geknechteter Geist, in sin and nature's night, in Sünde und der Nacht der Natur. Thine eye diffused a quickening ray, da kam ein Lichtstrahl aus deinem Auge. Also hinfallen. I rose, ich stand auf. The dungeon flooded with light, Kerker voll mit Licht. My chains fell off, die Ketten fielen ab. My heart was free, mein Herz war frei. I rose, went forth and followed thee. Stand auf, marschierte hinaus, folgte dir nach. Das ist Christsein. So ergriffen, so dankbar, dass die Freude wieder in unsere Lieder reinkommt. Dass inbrünstig gesungen wird wie früher. Dass Dankbarkeit aus unserem Leben ausstrahlt, auch mitten in schweren Zeiten. Wir hatten schwere Zeiten, auch im vergangenen Jahr. Unsere Tochter hat ein Kind auf die Welt gebracht, das tot war, vorher gestorben ist, hat uns sehr, sehr mitgenommen. Sie auch, ganz, ganz dunkle Tage, wo man sich fragt, warum und warum. Vorletztes Jahr in unserem direkten Umfeld, eine junge Frau, 35 Jahre alt, 5 Kinder, und starb an dieser Jakob, was auch immer, Krankheit, wo ich nicht mal wusste, was es gibt. So ein Rinderwahnsinn. Das gibt's. 1 in 8 Millionen Fälle. Warum? Warum? Und dann starb ihr Vater, eine Familie voll gebeutelt. Wo gibt es da die Antwort, liebe Frauen? Gibt es nicht unbedingt. Werden wir auf dieser Seite der Ewigkeit nicht erleben. Aber doch, es gibt der Ort, die Gegenwart Gottes, wo die Fragen sich erübrigen. Ich glaube, das ist, was das Kreuz für uns macht. Meine Heldin in Lady Mattingly, die demente Frau, sie hat ihr Leben voll gegen die Wand gefahren und ihr frommes Kindermädchen sagt zu ihr, ich verstehe auch nicht, was der liebe Gott. Also sie treibt ihre ganze Familie in den Ruin, einfach durch Dummheiten und Schuld. Seit Wochen liege ich nachts wach, ich hadere mit meinem Schöpfer. Warum werden die Bösen gelohnt, belohnt und die Gerechten bestraft? Und was antwortet dein Schöpfer? Die Frage nach dem Warum antwortet er grundsätzlich nicht. Und das meine ich nicht respektlos. Aber irgendein Wozu gibt es in jeder Widrigkeit? Nur wir erkennen es nicht gleich. Unsere einzige Aufgabe ist, ihm zu vertrauen. Irgendwann werden wir wissen, warum. Oder wir werden nicht mehr fragen, warum, weil die Frage überflüssig geworden ist. Ob wir so erfasst sind von ihm und seiner Herrlichkeit. Und bis dahin, unser Job ist einfach, ihn kennenzulernen und ihn bekannt zu machen. Wenn du ihn noch nicht kennst, so lebendig, wie das Wort Gottes das beschreibt, lade ich dich ein, Gespräche hier zu suchen, vielleicht zu Mitgliedern von dem Frauenteam, die geh nicht unverrichtete Dinge nach Hause. Mach einen Termin mit Gott. Bitte ihn, such in seinem Wort, hier gibt es sicher Kurse, wo man miteinander die Bibel liest und ihn kennenlernen kann. Lernen, wie er tickt. Vielleicht bist du hier und dein Glaube ist einfach verstaubt. Du hast Enttäuschungen erlebt, du weißt nicht, ob Gott wirklich gibt, kann er mir helfen. Bist ein bisschen sauer auf ihn, ist okay, das erträgt er. Und viele Menschen in der Bibel, die Bibel wäre nicht so dick, wenn nicht so viele Leute sauer waren auf Gott. Es ist im richtigen Buch drin. Es ist ein tolles Buch für Leute, die zweifeln. Vielleicht ist derzeit die Zeit, einen Neuanfang zu machen und dich aufzumachen. Und deine Krone zu richten und sagen, es geschieht, es muss absichtlich geschehen. Gott zwingt dich nicht. Er wird gefunden von denen, die suchen. Und dann kommt unser Lebensstil dazu. Unser Job als Christengemeinden ist ganz einfach, ein Segen zu sein. Sein Duft zu verbreiten. Zu vergeben, andere auf den Geschmack zu bringen, nach dem Himmel zu suchen. kreative Wege zu finden, wie heute Abend. Die Dringlichkeit dieser Botschaft weiter zu sagen, nicht mit erhobenen Zeigefinger, nicht mit Drohgebärden, sondern mit einer ansteckenden Freude. Das ist Gemeinde. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und das Tolle ist, selbst der Tod ist dann kein endgültiges Problem mehr. Keiner von uns kann sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Haben wir alle. Ist normal. Aber das Grauen ist weg. Wir wissen, es gibt einen, der absichtlich hingestürzt ist, absichtlich da niederlag in einem Grab und dann Auferstehung, Krone gerichtet, uns mitnimmt in diese Auferstehung. Das ist Ostersonntag. Das ist das große Halleluja von Ostern. Ein kleiner Text am Ende. Was für Tiere sind denn diese Menschen? Fragte Kringel der Regenwurm ahnungslos. Die sind eine schwierige Sorte. Sehr schwierige Sorte, sagte Kai das Krokodil nachdenklich. Gut, dass du fragst, sonst bekommst du einen Schrecken, wenn du einen von ihnen zum ersten Mal siehst. Sie haben kein Fell. Sie haben keine Feder. Nicht mal Schuppen. Und zwei von ihren vier Beinen hängen nutzlos in der Luft herum. Wie sie es auf nur zwei Beinen fertig bringen, überhaupt aufrecht zu stehen, ist mir ein Rätsel. Aber der Schöpfer mag sie. Irgendwie, irgendwarum, besonders. Frag mich nicht, warum. Großen Dank bekommt er nicht gerade dafür. Er mag sie. Er mag sie, weil er sie mag, weil er sie mag. Weiß auch nicht, was hat er von mir. Kann nur die Schuld nur sagen. Gnade, 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 wie er uns adelt. Ich bin's nicht wert, aber das ist der ganze Punkt. Er ist es wert. Und so dürfen wir in ihm, in Christus sein. Mit seiner Gerechtigkeit gekleidet, wissend, der Kugel, der für mich gedacht wurde, hat er abgefangen. Er starb den Tod, den ich hätte sterben sollen. Und ich darf ihm dienen und es ist das beste Leben, das es gibt. Es ist nicht Knechtschaft, es ist das Gegenteil. Dem anderen zu dienen ist Knechtschaft. Macht die griesgrämigen Gesichter, die Verbitterung, die man oft in Gesichtern sieht. Derjenige, der bringt dich wieder zum Springen und freuen und aufblühen und mit ihm zu gehen, sich ihm zur Verfügung zu stellen, Jesus Christus nachzufolgen, ist der fröhlichste Lebensweg, den es gibt. Aber die Welt muss mich nicht mehr glücklich machen. Du kommst mit Alleinsein besser zurecht, du kommst mit Rückschlägen besser zurecht, du kannst schneller wieder aufstehen, wenn irgendwas schief läuft. Du findest einen Trost, den diese Welt nicht geben kann. Es ist alles in diesem Paket drin. Und dann, wenn es aufs Ende zugeht, und wenn es doch die Metastasen sind, die nicht mehr heilbar sind. Und wenn du die Worte, auch wenn du die Worte hörst, wie meine Mutter, sorry, austherapiert. Selbst da, mitten in den Tränen, gibt es Hoffnung. Wohin sollen wir sonst hingehen, denn du allein hast Worte des ewigen Lebens. Ich möchte, habe ich noch Zeit für das Lied? Genau, ich möchte ein Lied singen, das ich könnte es 600 Mal am Tag singen. Das fasst das einfach alles zusammen. Und wenn du dieses Lied zu deinem Gebet machen möchtest, lade ich dich ein, das einfach zu machen. Gott einzuladen, Jesus einzuladen in dein Leben. Und wie diese Emmaus-Jünger zu sagen, dein ganzes Leid zu klagen, das darf man machen bei ihm. Und dann zu hören, was sein Wort sagt. Worte des Lebens. Worte, die Sinn und Zukunft geben. Worte, die mir erklären, warum alles so ist, wie es ist. Und Worte, die mir zusichern, am Ende gibt es jenen Tag, wo er alles neu macht. Und jede Träne wird abgewischt von ihren Augen. Ist es nicht herrlich? Ein Lied dazu. Welt auch tobt, herrsche komm und gehen, bleibt ein König doch alle Zeit bestehen. Nein, ich fürchte nichts, weil die Wahrheit bleibt, nur mein Gott ist der Herr alle Zeit. Er der Höchste, er der Erste. Sein Thron steht felsenfest und hat Bestand. Er ist mächtig, er ist herrlich, ich vertraue ihm allein, denn mein Gott ist der Herr aller Zeit. Wenn mich Furcht befällt vor der dunklen Nacht, bin ich nicht allein, weil er mich bewacht. Er nennt mich sein Kind, seine Liebe bleibt, denn mein Gott ist der Herr aller Zeit. Er, der Höchste, der Erste, hält die Zeit in der Hand, denn sein Thron steht felsenfest und hat Bestand. Er ist mächtig, er ist herrlich, ich vertraue ihm allein, denn mein Gott ist der Herr aller Zeit. Auch wenn ich nicht weiß, was die Zukunft bringt, kommt mein Retter bald und ich wart auf ihn. Meine Freude wird dann vollkommen sein, wenn ich stehe vor dem Herrn aller Zeit. Er, der Höchste, und hat Bestand. Er ist mächtig, er ist herrlich, ich vertraue ihm allein, denn mein Gott ist der Herr aller Zeit. Herr, wir danken dir für den großen König, den Schöpfer des Universums, der bereit war, freiwillig runterzukommen von seiner himmlischen Welt, hinzufallen, absichtlich, damit wir mit ihm zusammen aufstehen können, unsere Krone richten und weiter marschieren, ihm dienen, ein Segen zu sein für diese gebrochene Welt und diese Auferstehungsbotschaft, den anderen zu verkündigen, selbst der Tod ist kein Feind mehr. Und es wird eines Tages vorbei sein. Leid, Schmerz, Tod, Trauer wird vorbei sein. Es hat ein Verfallsdatum. Und bis dahin, auch wenn mit Tränen in den Augen, dürfen wir diesem herrlichen König dienen, Gutes tun, Gemeinde bauen, sein Wort verkündigen, andere einladen, ihn kennenzulernen, Frauenabende gestalten, alles Mögliche veranstalten, um sein Wort in die Welt hinauszubringen, die einzige Hoffnung für diese gebrochene Welt. Danke, Jesus, dass du gekommen bist. Er, der Höchste, der Erste, hält die Zeit in der Hand, denn sein Thron steht felsenfest und hat Bestand. Er ist mächtig, er ist herrlich, ich vertraue ihm allein, denn mein Gott ist der Herr aller Zeit. Denn mein Gott ist der Herr aller Zeit. Amen, so ist es. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, liebe Nicola, für deine Worte, die uns sicher alle miteinander zum Nachdenken anregen, wie wir ja, nach dem Fallen am besten wieder aufstehen können. Vielen Dank möchten wir auch ein kleines Mikro.